Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan. Was die können, können wir schon lange und wir sind mehr. Das sagen die Musiker Materia, Casper, Feine Sahne Fischfilet, die Toten Hosen und Trettmann. Sie stellen sich vor Chemnitz, sagen wir sind mehr. Die Stadt hat mehr zu bieten als die hässliche Fratze, die man in den letzten Tagen dort sehen konnte. Deshalb gibt's nächsten Montag auch ein Konzert dort, wo diesen Montag die Neonazis standen. Wir sprechen heute mit einem, der auf der Bühne da sein wird, nämlich der Musiker Trettmann, ein Kind der Stadt, der in seiner Jugend auch einen Angriff von Rechtsradikalen aushalten musste.
Nicht nur ein. Eigentlich sind doch die Wendejahre auch bekannt irgendwie dafür, dass Jugendclubs überfallen wurden, man sich dort verbarrikadieren musste. Ja, wir haben unsere eigenen Partys und Veranstaltungen schützen müssen und dabei kam es halt auch zu Scharmützeln, natürlich.
Seine Einschätzung und sein Ratschlag für Chemnitz und die Entwicklung, wir bringen euch auf den neuesten Stand. Außerdem hat sich heute der Trainer der Fußballnationalmannschaft, Joachim Löw, für das desaströse Abschneiden bei der WM entschuldigt.
Und das war meine allergrößte Fehleinschätzung. Und mein allergrößter Fehler, dass ich geglaubt habe, mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitz, dass wir da zumindest durch die Vorrunde kommen.
Der Sportreporter Martin Roschitz war bei der Präsentation heute in München mit dabei und er fällt ein eindeutiges Urteil.
Er ist offensichtlich nicht bereit für einen radikalen Schnitt. Für einen Neuanfang braucht es schon etwas mehr als so ein paar personelle Retuschen. Löw ist so in die Rolle des Reformers geschlüpft, weil es von ihm so verlangt wurde. Aber nach dem, was wir da heute gehört haben, so ein bisschen pflichtschuldige Selbstkritik. Ich glaube ihm einfach nicht, ich nehme es ihm nicht ab, dass er wirklich bereit ist, seine Weltmeister-Wohlfühlwelt von 2014 wirklich zu verlassen.
Und wir gehen nach Berlin, denn in Berlin, da wurde heute etwas vorgestellt, was Deutschland sicherer machen soll. Sicherer gegen Cyberangriffe. Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Was die kann und wie wir da mitmachen können, das klären wir auch für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Hetzjagd und Gewalt durch Neonazis. Bilder von Menschen, die ganz ungestört den Hitlergruß zeigen. Tausende Rechtsextreme auf der Straße. Ja, das war Chemnitz in den vergangenen Tagen. Und ja, in dieser Stadt setzen sich viele für Toleranz und Offenheit und ein anderes Bild der Stadt ein. Einer, der aus Chemnitz kommt, die Stadt gut kennt und sie besingt, ist der Musiker Trettmann.
Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund. Nur damit du weißt, wo ich herkomme.
Das ist vielleicht sein bekanntestes Lied, Grauer Beton. Sowas wie ja, eine Hassliebeserklärung an seine Jugend dort in Chemnitz. Mittlerweile lebt er in Leipzig. Ich habe heute mit ihm gesprochen und ich wollte von ihm wissen, wie er denn die Ereignisse in den letzten Tagen wahrgenommen hat.
Ja, die haben mich auf jeden Fall beschäftigt. Ich war online steady und habe Twitter verfolgt, also gerade an den zwei Tagen, wo es eben halt so abging. Ja, ist eigentlich erschütternd und für die gesamte Region, für Chemnitz halt auch eine sehr schlechte Außenwirkung, wobei das natürlich nicht im Vordergrund steht, sondern es geht natürlich um die Menschen da, die da gejagt wurden, unter anderem natürlich auch um die Angehörigen des Opfers. Und das alles insgesamt ist halt eine sehr, sehr traurige Nummer.
Was hat dich am meisten wütend gemacht?
Am meisten wütend gemacht hat mich eigentlich das Verhalten der Polizei, das Verhalten unserer Regenten, Kretschmer und auch der Innenminister. Kann halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie man quasi die Demonstranten dort diesen Mob da aussetzt mit so einer geringen Anzahl von Polizisten, dass wirklich Gefahr bestand für Leib und Leben. Also ich höre keine klaren Positionierungen. Gestern hat Kretschmer mal irgendwie das Maul aufgekriegt, aber das ist eben halt ein Tropfen auf dem heißen Stein und vor allem in Bezug auf die letzten Jahrzehnte, wo halt eben diese Leute, also rechte Strukturen und Agitationsführer eben nicht geächtet wurden und verfolgt wurden.
Wir haben gestern in der Sendung mit Chemnitzern gesprochen, die sind zu Wort gekommen. Man konnte so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung irgendwie auch ausmachen. Die stellen sich also hin und sagen, nee, Chemnitz ist nicht so rechts, wie wir es jetzt gerade mitbekommen. Es gibt auch eben den anderen Teil der Stadt. Hast du in den vergangenen Tagen irgendwie mit Chemnitzern geredet und was ist dein Empfinden da?
Ja, habe ich und darf ja nicht vergessen, dass die Demonstration, dass die Leute mobilisiert haben. Das heißt, das waren wirklich eben halt Leute aus dem ganzen Bundesgebiet, irgendwelche Hool-Truppen, Nazis von überall her und natürlich die Mitläufer. Also das repräsentiert natürlich nicht Chemnitz, sondern Chemnitz ist größer. Ich weiß nicht, ich glaube 250.000 Einwohner. In Chemnitz gibt es auch viel Kultur und ja, also es ist eigentlich wie jede andere Stadt auch, aber eben leider mit so einer Polizei versehen und mit so einer Landesregierung, und das macht es eben halt möglich nach meinem Empfinden.
Was glaubst du, was könnten denn die Menschen untereinander dort tun? Irgendwie muss man ja zusammenfinden, irgendwie muss ja moderiert werden zwischen dieser Polarisierung, die da stattfindet. Was glaubst du, was könnte da helfen?
Ja, was helfen könnte, wäre eben erstmal, dass die Politik, also die Politiker, endlich Tacheles reden und nicht irgendwelche Gefahren heraufbeschwören, die halt nicht real sind. Und dann geht es auch ganz eindeutig darum, irgendwie die Kids quasi zu informieren. Das ist ganz wichtig, weil ich merke das auch so in den sozialen Netzwerken, dass man eben da vielen auch so quasi das Gehirn gewaschen hat und die inzwischen Quellen vertrauen und Nachrichten vertrauen und eben auch Bild und Co. vertrauen, die auch nicht unschuldig sind an der Gesamtsituation, weil sie eben halt so einen Vorfall ausschlachten und Falschmeldungen auch verbreiten. Ne?
Im Song Billie Holiday, da singst du ein Hoch auf die, die immer da waren, auch wenn ich scheiter. Denk an euch, wenn Dämonen über mir kreisen, und zieh einfach weiter. Nach den Ausschreitungen in den vergangenen Tagen, wie ist deine Beziehung zur Stadt gerade?
Also ich singe ja schon eher, hab mein Zuhause verloren, such nach einem neuen Zuhause, auch in diesem Song. Und ja, das kann man unter anderem auch auf diese Stadt beziehen, aber das kann man auch auf meine Heimat beziehen, nämlich dieses Land, so dass ich mich hier irgendwie inzwischen gar nicht mehr so richtig wohlfühle.
Das heißt, du gehst weg, so wie du einfach jetzt auch weggezogen bist nach Leipzig?
Ja, ich wohne schon eine ganze Weile hier in Leipzig, und Leipzig ist eine schöne Stadt, musste aber auch zwischendrin nach Legida und Co. Des Öfteren einfach nach Berlin, nach Kreuzberg, um mal frische Luft zu atmen und so diesen ganzen Wulst so ein bisschen loszuwerden. Ich weiß es nicht so.
Aber das muss doch irgendwas mit dir machen. Das muss doch irgendwas machen, dass du sagst...
Das macht mich traurig und betroffen, aber vollkommen klar, weil, wie gesagt, mich befolgt diese Situation jetzt seit meinem 15., 16. Lebensjahr, und man wird sie halt nicht los, wenn man antifaschistisch tickt.
Und deine Lösung ist dann einfach gehen?
Nein, ist sie nicht, aber ich schließe es natürlich auch nicht aus, weil wie lange willst du dich damit beschäftigen? Willst du dein ganzes Leben quasi einer Stadt widmen, die eben halt CDU wählt, mit Regenten, die halt nichts unternehmen? Wie weit opferst du dich auf? Es ist halt einfach so, dass ich mich der Sache auf jeden Fall stelle und bis hierhin gestellt habe. Ich bin 44 Jahre alt, aber ich frage mich dann natürlich auch, wie weit soll das noch gehen? Und davon handelt der Song.
Das geht in weiten Teilen auch ein bisschen in eine ernüchternde Richtung. Was Trettmann da aus Chemnitz sagt, was er da beobachtet, er ist in dieser Stadt geboren und aufgewachsen. Montag nächste Woche, da gibt's da, wo Montag diese Woche der Großteil der rechten Demo stattfand, nämlich am Karl-Marx-Monument, ein Konzert. Und er wird mit dabei sein, Trettmann, genauso wie Materia, Casper, KIZ, Feine Sahne, Fischfilet und die Toten Hosen. Bei Facebook findet man mehr zu diesem Konzert. Wir sind mehr, das ist der Titel. 5000 haben sie schon angemeldet und 15.000 sind daran interessiert.
Deutschlandfunk Nova Update.
Das Update ist hier, und nach dem Tod des 35-jährigen Deutschen in Chemnitz und den gewaltsamen Demos, die wir mitbekommen haben, gibt es auch einen neuen Skandal. Im Netz sind nämlich gestern Abend Fotos des Haftbefehls gegen einen der beiden Tatverdächtigen veröffentlicht worden. Ein junger Syrer und ein junger Iraker sind im Moment ja in Haft. Sie stehen unter Verdacht, den Mord auf diesem Stadtfest dort begangen zu haben. Und auf den Fotos, die veröffentlicht wurden von diesem Haftbefehl, sind deutlich Namen zu lesen und auch noch andere Details zum Tathergang. Das darf natürlich so nicht sein. Kerstin Ruskowski aus unseren Nachrichten jetzt bei mir. Wie konnte das passieren?
Irgendwer muss die Fotos weitergegeben haben, und dann hat anscheinend unter anderem eine Gruppe um Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann den Haftbefehl gestern Abend veröffentlicht, so berichtet es die Tagesschau. Die hatten anscheinend noch einige Namen und Adressen geschwärzt. Danach gab es aber auch Versionen ohne Anonymisierung. Und in denen sind eben, wie du schon gesagt hast, Details zu lesen, wie genau der 35-Jährige getötet wurde und der volle Name des Opfers, des tatverdächtigen Irakers und der zuständigen Richterin und auch von Zeugen.
Kann man denn sagen, woher diese Fotos kommen?
Ja, das weiß jetzt keiner so genau, und es wird offenbar auch schwer bis sogar unmöglich werden, das rauszufinden, sagt der sächsische Justizminister Sebastian Gemko.
Alle Behörden, die mit diesem Haftbefehl zu tun hatten, kommen tendenziell in Frage. Das kann sowohl die Polizei sein, das kann am Gericht sein, das kann Staatsanwaltschaft sein, Justizvollzugsanstalt, die zuständig ist. Es kann am Ende auch von Seiten der Anwaltschaft kommen, sofern diese da schon mit einbezogen sind. Das heißt, ganz viele kommen hier in Frage und es wird jetzt Aufgabe der Ermittlungsbehörden sein, herauszufinden, wer dahinter steckt.
Ja, ganz viele hatten Zugriff auf diesen Haftbefehl, da hört man schon raus. Die Chancen, dass die Ermittlungsbehörden das tatsächlich rausfinden, wer es weitergegeben hat, die stehen nicht so wahnsinnig gut.
Sind die sich denn überhaupt jetzt schon sicher, dass diese Fotos echt sind?
Ja, die Dresdner Staatsanwaltschaft, die geht davon aus und deshalb ermittelt die jetzt gegen Unbekannt. Zum einen wegen der Verletzung von Dienstgeheimnissen. Also gegen diejenige oder denjenigen, die oder der den Haftbefehl bzw. die Fotos davon weitergegeben hat. Dafür drohen bis zu 5 Jahre Haft. Und zum Zweiten ermittelt wird gegen diejenige oder denjenigen, die oder der die Bilder vom Haftbefehl veröffentlicht hat. Das ist nämlich auch strafbar und da ist es schon eher realistisch, dass man das nachverfolgen kann. Dafür könnte der Täter oder die Täterin bis zu 1 Jahr Gefängnis bekommen oder zu einer Geldstrafe verurteilt werden.
Was heißt es denn jetzt für die Leute, deren Namen da jetzt im Internet rumkursieren? Du hast ja gesagt, da geht es unter anderem um den Namen der Richterin und um den Namen von Zeugen.
Ja, das heißt, dass es jetzt unter Umständen sein könnte, dass versucht wird, die zu beeinflussen, um es mal ganz vage zu formulieren. Und das hieße natürlich, dass kein unabhängiges Verfahren möglich wäre. Also ich meine, auf den Bildern waren halt zum Beispiel auch Adressen zu lesen. Und die Ausschreitungen, die haben ja gezeigt, dass es in Chemnitz aktuell eine hohe Gewaltbereitschaft gibt. Also da steht jetzt schon einiges auf dem Spiel, dadurch, dass dieser Haftbefehl so veröffentlicht worden ist. Übrigens hat sich zu den Ereignissen in Chemnitz mittlerweile sogar der Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen zu Wort gemeldet.
Aha, und was hat der gesagt?
Ja, der hat gesagt, dass er es wirklich schockierend findet, wie sich da auf ungeschützte Menschen gestürzt wird und dass die deutschen Politiker seiner Ansicht nach da deutlicher Stellung beziehen müssen.
Und für morgen und die nächsten Tage sind auch schon die nächsten Demos angekündigt dort?
Genau, und da wird aber jetzt auch zusätzlich die Bundespolizei im Einsatz sein, um die Demo zu schützen. Das hatte Innenminister Horst Seehofer ja nach den Ausschreitungen bei den Demos am Sonntag angeboten. Und das Angebot hat Sachsen jetzt auch angenommen.
Im Netz sind Fotos vom Haftbefehl gegen einen der Tatverdächtigen im Fall des getöteten 35-Jährigen aufgetaucht. Und keiner weiß, woher sie eigentlich kamen. Die Staatsanwaltschaft Dresden, die ermittelt da jetzt gerade. Klar ist, dass die Veröffentlichung von Namen das komplette Verfahren natürlich gefährden könnte. Informationen waren das von Kerstin Ruskowski aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova Update.
Na, da hat die EU mal so einen richtigen Treffer gelandet. Kümmert sich mal wirklich um Themen, die die Leute bewegen und nicht so Behörden klein, sondern richtig was aus dem Alltag gegriffen, was uns alle betrifft. Es geht um die Zeitumstellung. Nee, wartet mal ganz kurz ab. 4,6 Millionen Leute haben bei einer Online-Umfrage jetzt da mitgemacht. So viel wie eigentlich noch nie. Und Caro Briendig aus unserem Team hat sich die Ergebnisse mal ganz genau angeschaut für uns. Und zwar ist das Ganze eindeutig für das Ende der Zeitumstellung ausgegangen. Wie sind da genau die Zahlen?
Mehr als 80% der Leute, die mitgemacht haben, wollen, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird. Also wirklich eine riesige Mehrheit. Und von diesen Leuten wollen wiederum die meisten, dass dann immer die Sommerzeit gilt. Ich finde es übrigens sehr witzig. Es waren ja alle EU-Bürger aufgerufen mitzumachen, aber 2/3 der Teilnehmer waren Deutsche. Also weiß ich nicht, vielleicht EU-weit dann nicht ganz so repräsentativ, aber das Thema scheint vor allem hier viele Leute zu bewegen.
Da denkt sich der Nachbar in EU, die legen nicht nur ihre Handtücher früh auf die Liegen, die wollen auch wirklich richtig pünktlich sein. Wie geht's denn jetzt da weiter?
Morgen tagt die EU-Kommission und da werden die EU-Politiker über die Ergebnisse der Abstimmung beraten. Klar ist ja, das Ganze war jetzt keine Volksabstimmung und nur weil 4,6 von insgesamt 500 Millionen EU-Bürgern irgendwie abgestimmt haben, muss das ja jetzt noch lange nicht so gemacht werden. Aber das Ergebnis ist schon ziemlich eindeutig und das wird die Kommission auf keinen Fall ignorieren können. Es könnte also gut sein, dass die EU jetzt den Vorschlag macht, die Zeitumstellung abzuschaffen. Und dann könnten aber die Mitgliedstaaten selber entscheiden, welche Zeit dann bei ihnen in Zukunft gelten soll. Sommerzeit oder Winterzeit.
Das würde doch das absolute Chaos bedeuten, oder?
Das könnte passieren, ja, weil es gibt jetzt schon 3 Zeitzonen in der EU. Großbritannien und Portugal haben dieselbe Zeit. Da ist jetzt 17.56 Uhr. Dann kommt die große Mitte mit Frankreich, Deutschland, Polen, Italien und so weiter. Hier ist ja jetzt 18.56 Uhr. Und dann gibt es noch den südöstlichen Teil. weil da ist gerade 19.56 Uhr. Dazu gehören zum Beispiel Griechenland und Rumänien. So, und wenn jetzt die Zeitumstellung abgeschafft würde, dann könnte es aber natürlich sein, dass die Franzosen dann sagen, ja, wir wollen dauerhaft in der Winterzeit bleiben und die Deutschen zum Beispiel sich dann aber für die Sommerzeit entscheiden. Das heißt, wir wären dann in einer anderen Zeitzone als die und das könnte EU-weit ein richtiger Flickenteppich werden. Der einzige Trost wäre dann ehrlich gesagt, dass es dann natürlich immerhin pro Land bei einer Zeit bleibt, weil die Uhren ja dann nicht mehr umgestellt würden.
Können wir es nochmal ein bisschen konkreter machen an dieser Stelle? Was würde sich denn jeweils für uns ändern, wenn wir jetzt für Sommer- oder Winterzeit uns entscheiden würden?
Die Kollegen von Zeit Online, die haben eine sehr schöne Grafik dazu gemacht, wo man sich das für jeden Ort in Deutschland mal genau angucken kann. Mhm. In Frankfurt am Main zum Beispiel, das habe ich jetzt als Beispiel genommen, da ist heute Morgen um 6.35 Uhr die Sonne aufgegangen. Wäre aber immer Winterzeit, also jetzt auch, dann wäre Sonnenaufgang schon um 5.35 Uhr gewesen. Sonnenuntergang ist heute um 20.16 Uhr, aber nach Winterzeit wäre es schon um 19.16 Uhr soweit. So, also es verschiebt sich einfach. Man muss halt genau gucken, wie sich das dann verschiebt. Und interessant ist es natürlich dann auch, wie sieht das Ganze im Winter aus? Also zum Beispiel im Dezember an Heiligabend. Da ist ja Winterzeit, da wird es in Frankfurt um 8.23 Uhr hell. Mhm. Hätten wir aber das ganze Jahr Sommerzeit, dann würde die Sonne im Dezember noch später aufgehen, nämlich um 9.23 Uhr. Ist natürlich schon richtig spät.
Da kann man es kaum erwarten.
Genau, dafür bleibt es aber länger hell.
Mhm. Was ist mit der Bundesregierung? Hat die sich eigentlich zum Thema schon irgendwie entschieden oder was gesagt?
Nee, eine offizielle Stellungnahme gibt es nicht, aber die Zeitumstellung war schon mal ein Thema im Bundestag. Im März hat die FDP dazu einen Antrag eingebracht. Die FDP, die Linken und die AfD waren für die Abschaffung, Union und SPD dagegen und die Grünen haben sich enthalten. Also das wird noch spannend, wie Deutschland da reagieren würde und welche Zeit dann in Zukunft bei uns gilt vielleicht.
In einer Online-Umfrage, da haben sich zumindest jetzt schon mal 80% der Teilnehmer für das Ende der Zeitumstellung ausgesprochen. Was jetzt passiert, hat uns Caro Bredendieck versucht zu erklären.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und das war meine allergrößte Fehleinschätzung und mein allergrößter Fehler, dass ich geglaubt habe, mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitz, dass wir da zumindest durch die Vorrunde kommen.
Gesteht sich heute der Bundestrainer Joachim Löw Fehler ein bei der WM, die zu diesem miesen Abschneiden geführt haben, die er vielleicht auch missachtet hat. Heute hat er sich dort in München genauer erklärt. Für Deutschlandfunk Nova hat Martin Roschitz zugehört. Welche Fehler hat Löw denn noch eingeräumt?
Ja, er hat die Turniere miteinander verglichen, die WM-Turniere von 2010 bis 2018 und hat gesagt, dass die goldene Mitte nicht gestimmt hat. Er war so arrogant, das hat er ja nur auch öffentlich und vor der ganzen Welt so zugegeben, dass er eben geglaubt hat, damit durchzukommen mit dieser Dominanz. 2010 hat die Mannschaft Konterfußball gespielt, sehr erfolgreich, ist bis ins Halbfinale gekommen in Südafrika. 2014, da hat die goldene Mitte gestimmt. Da gab es diese Mischung zwischen Konterfußball und Ballbesitz. Da ist man Weltmeister geworden und da muss man jetzt auch wieder hin. Dass er aber noch mehr und tiefgreifende Veränderungen vornimmt und große Fehler eingeräumt hätte, die habe ich heute nicht entdecken können.
Jetzt wird alles besser, ist trotzdem nur mal die Hoffnung. Wurde es dann ein bisschen konkreter, was für eine Art Fußball er in Zukunft spielen will?
Ja, er hat gesagt, man müsse unterscheiden zwischen, ich sage jetzt mal, Bundesliga und Champions League. Dass die Bayern in der Bundesliga viel Ballbesitz haben, das ist dann so. Und dass sie mal ein Spiel verlieren, okay, in der K.O.-Runde, wie zum Beispiel in der Champions League, müsse man aber anders spielen. Deswegen ist auch Real Madrid mit einem anderen Fußball jetzt so oft in Folge Champions League-Sieger geworden. Man müsse sich mehr auf den Gegner einstellen. Und das heißt auch für die WM-Turniere, dass man sich mehr dem Gegner anpassen müsse und dass man die Taktik auch verändern müsse gegenüber Russland.
Jetzt geht's erstmal los mit der Nations League. Das nächste Länderspiel steht gegen Frankreich an und da sind einige personelle Neuerungen mit dabei. Thilo Kehrer aus Paris, Nico Schulz aus Hoffenheim oder Kai Havertz aus Leverkusen. Khedira hingegen, der wurde rausgekegelt, also der große personelle Neuanfang.
Das war auf jeden Fall das Bauernopfer. Von einem Neuanfang kann man überhaupt nicht sprechen. Das ist keine Reform, das ist höchstens ein Reförmchen. Löw und Bierhoff haben diese paar Fehler eingeräumt, über die wir gesprochen haben. Falsche Taktik, zu viel Ballbesitz, Thema Özil vielleicht unterschätzt. Aber die eigentliche Botschaft dieses 110-minütigen Auftritts heute hieß, es wäre jetzt völlig verkehrt, alles über den Haufen zu werfen. Die drei Neuen, muss man auch sagen, Nico Schulz ist auch kein Talent mehr, der ist 25 Jahre alt. Thilo Kehrer, Verteidiger, Kai Havertz, sicherlich eines der größten Talente im deutschen Fußball aus Leverkusen, 19 Jahre jung. Von ihm verspricht sich der Bundestrainer besonders viel im offensiven Bereich, in dem er jetzt eine Lücke klafft, nachdem Özil zurückgetreten ist. Und Leroy Sané ist wieder mit an Bord, ja, der vor der WM von Löw ausgebotet worden war. Also bin sehr gespannt, wie dieser Neuanfang dann aussieht. Ich finde nicht, dass man ihn als solchen überhaupt bezeichnen kann.
Jetzt hast du uns gerade gesagt, dass das Thema Özil vielleicht unterschätzt wurde vom Bundestrainer. Gesteht er sich selber so ein? Was gab es denn da heute nochmal für einen Nachschlag?
Ja, Jogi Löw hat zugegeben, das Thema insgesamt unterschätzt zu haben. Die Erdogan-Debatte habe viele Körner gekostet, viel Kraft. Er wolle die Affäre aber nicht als Alibi fürs Ausscheiden nehmen. Löw ist vor allem auch, und das nimmt man ihm auch wirklich ab, persönlich enttäuscht von Mesut Özil. Er hat in den vergangenen 2 Wochen des Öfteren versucht, ihn telefonisch zu erreichen, auch mal per SMS. Özil ist aber auch, wenn er ihn angerufen hat, nicht rangegangen. Und da war er wirklich schwer enttäuscht. Und Özil habe auch komplett überzogen, sagte Löw. Niemals in meiner Mannschaft gab es auch nur einen Ansatz von rassistischen Äußerungen.
Löw hat noch Vertrag bis 2022, bis zu dieser Weltmeisterschaft. Was hast du so für ein Gefühl gehabt heute? Wie hat er sich da präsentiert? Denn verhältnismäßig oft hat er ja gesagt, es war mein Fehler, es war mein Fehler.
Ja, ich halte ihn nicht mehr für den Richtigen. Er hat zwar diese Selbstkritik gebracht, von der man auch ausgegangen war, dass er die bringt. Devot war er nicht, aber er ist offensichtlich nicht bereit für einen radikalen Schnitt. Für einen Neuanfang braucht es schon etwas mehr als so ein paar personelle Retuschen. Löw ist so in die Rolle des Reformers geschlüpft, weil es von ihm so verlangt wurde. Aber nach dem, was wir da heute gehört haben, so ein bisschen pflichtschuldige Selbstkritik. Ich glaube ihm einfach nicht, ich nehme es ihm nicht ab, dass er wirklich bereit ist, seine Weltmeister-Wohlfühlwelt von 2014 wirklich zu verlassen.
Das urteilt so Martin Roschitz, unser Reporter, der heute dabei war, als Joachim Löw, der Bundestrainer, Fehler eingeräumt hat bei der Analyse des WM-Aus, hat er gesagt, an der einen oder anderen Stelle war man vielleicht sogar zu arrogant in der Einstellung. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, was er verändern will, und da können wir zugucken, wie diese Veränderungen denn stattfinden. 6. September in München, nächste Woche Donnerstag, spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Frankreich, gegen den Weltmeister.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor 40 und vor rund 44.000 Jahren. Bis dahin lebte der Neandertaler nämlich parallel zum Homo sapiens. Doch nur einer blieb dann übrig. Was damals passiert ist und was der Klimawandel damit zu tun hat, das untersucht der Geologe Michael Staubwasser von der Uni Köln. Unser Reporter Stefan Beuting, der hat ihn heute besucht.
Jetzt sind wir im Massenspektrometerlabor, in dem wir die Messungen gemacht haben.
Flüssiger Stickstoff dampft aus einem dicken Kühlbehälter. Pumpen und Gebläse laufen in einem durch. Das Massenspektrometerlabor ist der Platz, an dem die Spurensuche nach den Gründen für das Verschwinden des Neandertalers beginnt. Je größer die Distanzen in die Vergangenheit, desto kleiner werden die Teilchen, die die Geschichte dazu liefern können. Desto feiner müssen die Messmethoden sein. Michael Staubwasser und sein Team haben Glück. Hier im Labor des Instituts für Geologie und Mineralogie der Uni Köln haben sie Geräte der neuesten Generation, die ihnen dazu die möglichst exakten Ergebnisse liefern können.
Das ist ein sogenanntes Gasmassenspektrometer, mit dem wir die Isotopenverhältnisse von Gasen wie zum Beispiel Sauerstoff oder Kohlenstoff in CO2 messen.
Das, was Staubwasser hier untersucht, sind kleinste Proben von 2 Tropfsteinen, also Stalagmiten. Beide stammen aus rumänischen Höhlen. Tropfen für Tropfen wuchsen sie über viele 10.000 Jahre.
Wir nehmen die Stalagmiten, sägen die auseinander und dann werden die ganz fein Lage für Lage mit dem Bohrer quasi beprobt. Und dann kommt das Pulver hier in dieses Probenkarussell hier. Da sieht man diese Glasröhrchen da drin hängen.
Jeder Stalagmit ist eine Art Erdklimageschichtsbuch.
Diese jährlichen Lagen, die sich da ablagern, die sind sehr, sehr klein. Wir beproben den Stalagmiten dann tatsächlich alle 250 Mikrometer.
Millionen Tropfen haben den Stalagmiten wachsen lassen. Jeder einzelne hat ein ganz spezielles Verhältnis von Kohlenstoffisotopen und den Sauerstoffisotopen 16 und 18. Eine Art Fingerabdruck, der etwas über die Herkunft des Tropfens verrät und Rückschlüsse erlaubt, wie warm oder kalt es zu einer bestimmten Zeit war. Die Frage, wie das Klima sich veränderte, warum der Neandertaler plötzlich verschwand, ein Indizienfall.
Wir hatten also insgesamt ein etwas kühleres Klima, das war aber auch nicht stabil. In diesen ungefähr 40.000 Jahren bis zum glazialen Maximum gab es dann immer wieder Kältephasen, die so einige Jahrhunderte bis vielleicht 1.000 Jahre gedauert haben. Aber wenn man sich anschaut, wie sich die jeweiligen einzelnen Kältephasen dann in einer bestimmten Region ausprägen, dann sieht man, dass es nicht weltweit immer die gleiche Response gab, sondern eben halt regionale Unterschiede.
Nach mehreren Monaten Bohren, Messen, Rechnen erhält Staubwasser eine Temperaturkurve.
Ich kann jetzt mal gerade hier da mein Diagramm aufmachen.
Dort liegen andere Temperaturkurven, untereinander angeordnet, um ihre Ausschläge vergleichen zu können. Die eine Kurve hat Klimadaten aus Meeressediment, eine andere aus Grönlandeis und ganz oben Staubwasserskurve, mit einigen Gemeinsamkeiten, aber auch mit zwei markanten Unterschieden.
Bei 44.000 und bei 41.000, die kann man auch sehen, aber die haben ganz, also wesentlich schwächere Amplituden.
Also im Vergleich zu den anderen kleinere Ausreißer nach unten. Ne?
Aber bei uns in den Speleothemen sehen wir die halt besonders ausgeprägt.
Innerhalb der weltweiten Kaltzeit gab es demnach für Europa zwei kurze Extreme. Eines vor 44.000 und eines vor gut 41.000 Jahren. Staubwasser liest, recherchiert und sucht sogenannte kulturelle Lücken, Zeiträume, aus denen keinerlei Artefakte von Menschen gefunden worden sind, und wird fündig.
Und diese kulturellen Lücken quasi, die sind zeitgleich gewesen mit den beiden besonders ausgeprägten Kälteereignissen, die wir in den Speleothemen gesehen haben.
Der Klimawandel veränderte Europa. Aus Wäldern wurden Kältesteppen und mit den tiefen Temperaturen kam die Trockenheit.
Das Leben kann sich schon erstaunlich gut an Veränderungen anpassen, aber wenn die Veränderungen zu schnell passieren, dann geht's halt nicht mehr.
Aus der Forschung wissen wir, der Neandertaler war ernährungstechnisch auf Fleisch eingestellt. Als mit der Kälte und Dürre zuerst der Wald und dann das Großwild verschwanden, verschwand schließlich auch der Neandertaler selbst.
Während der moderne Mensch da eine deutlich diversere Nahrungsgrundlage hatte, also auch Pflanzen und Aquatisches zu sich genommen hat. Ja.
Lange Zeit hatte man vermutet, Homo sapiens habe den Neandertaler durch seine Intelligenz ausgestochen. Vieles sprach dagegen. Jetzt wissen wir, es wurde zu schnell, zu kalt, zu trocken. Durch Staubwassers Forschung ist der Niedergang des Neandertalers und der Siegeszug des modernen Menschen plausibel nachzuvollziehen.
Als mir das dann klar wurde, muss ich sagen, habe ich erstmal alles hingelegt und eine Flasche Wein aufgemacht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen auf das, was heute wichtig war an diesem 29. August. Horst Seehofer, unserem Innenminister, dem ist aufgefallen,
dass die Anzahl an Schwachstellen und offenen Sicherheitslücken von IT-Systemen nach wie vor erschreckend hoch ist. Ständig werden neue Varianten von Schadprogrammen in Umlauf gebracht und Angriffe registriert. Cybercrime ist eine echte Wachstumsindustrie.
Deshalb hat er und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen einen Plan. Es muss eine neue Behörde her, die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Heute wurde die eben vorgestellt in Berlin. Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio war mit dabei. 2019 soll es losgehen mit dieser Agentur. Was soll die genau machen?
Ja, die ist erstmal etwas ziemlich Ungewöhnliches, denn es ist in dem Sinne keine Behörde, sondern es ist eine GmbH, also eine ganz klassische Firma. Und das hat die folgende Bewandtnis. Es ist so, dass diese ganzen Spezialisten für den ganzen Bereich IT ziemlich schwierig zu kriegen sind. Und da will man gerne ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen. Also macht man einen Etat, macht damit eben diese Firma auf. Und dann sollen dort eben Projekte gestemmt werden, respektive Projekte, die eigentlich Forschungsförderung sind. Und zwar Forschungsförderung, die eigentlich sehr weit vorne noch ist im Prozess der Forschung, wo es aber darum geht, so ganz bestimmte Schlüsseltechnologien einfach zu nehmen, wo man sagt, das ist etwas, was für die innere und äußere Sicherheit besonders relevant sein könnte. Also versuchen wir das mal. Das hat so ein bisschen was von einem, ja, wie will man sagen, so einem ganz klassischen Start-up-Inkubator eigentlich schon fast, dass man sagt, da gibt es eine Idee, da sagt jemand, ich möchte das und das so und so erforschen und da wollen wir uns jetzt mal dran beteiligen als Bundesrepublik, weil wir sagen, das ist jetzt strategisch total wichtig.
Aha, aber Geld gibt es dann schon von der Bundesrepublik für diese IT-Experten, die da arbeiten bei dieser Agentur, oder?
Ja, sowohl für die, die direkt bei der Agentur arbeiten, als auch die mit den dann geförderten Projekten. Das ist ja eigentlich so die Idee. Diese Agentur ist nur so ein bisschen der Überbau und dann müssen eigentlich Externe darum pitchen, dass sie dann eben dort mit ihren Ideen Fördergeld bekommen und die dann sozusagen versuchen, zur Produktreife zu bringen. bringen, also auf gut Deutsch so zu machen, dass man damit hinterher was anfangen kann. Ja, und dann wird man halt schauen, ob das funktioniert. Die gehen eigentlich auch selber davon aus, Ursula von der Leyen als zuständige Verteidigungsministerin und Horst Seehofer als zuständiger Innenminister, dass viele dieser Sachen auch gar nicht funktionieren werden, gar nicht zum Ziel kommen. Aber die wenigen, die dann durchkommen, und das ist ja so ein bisschen dieser klassische Start-up-Gedanke, dass die das auch rechtfertigen. Also insofern schon ganz interessant.
Was müsste ich denn dann für eine Geschichte mitbringen, um auch unterstützt zu werden in meiner Forschung?
Also auf jeden Fall musst du eine sehr, sehr gute Idee mitbringen, die zumindest sehr plausibel klingt und die vielleicht auch in dieses ganze Gesprächsthema mit reinpasst. Das kann schon sowas sein wie beispielsweise Anomalieerkennung. Also einfaches Beispiel, Netzwerke haben so Standarddatenverkehre und wenn es davon eine Abweichung gibt, dann ist das vielleicht schon ganz spannend, weil das könnte dann ja eine Sicherheitslücke sein, durch die gerade Daten abfließen. Wenn du in dem Bereich zum Beispiel gut bist, pitch drum, vielleicht kriegst du dann dort deine Fördermillionen, um das Ganze etwas weiter zu entwickeln.
Das heißt aber Stand jetzt, man hat eigentlich noch gar keinen so einen richtigen Plan, an was die dran sitzen, was für Projekte sie sind. Ich meine, Cyberangriffe, das ist jetzt nicht ganz so ein neues Thema, haben wir in den letzten paar Monaten ja auch wieder gesehen. Vermutlich russische Hackergruppe, die das Kommunikationsnetz des Bundes angegriffen hat. Was wollen die jetzt da machen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass sie sagen, das, was dort passiert, das ist nochmal ein Schritt weiter vorne. Also sie beschweren sich ein bisschen darüber, dass Deutschland so weit im Hintertreffen ist, was IT-Sicherheit angeht. Und jetzt wollen sie versuchen, auf dem Weg eben aus der Forschung, auch in einem ganz frühen Stadium bereits, da reinzugehen und dann zu schaffen, zum Beispiel, dass Verschlüsselung besser funktioniert, als sie das heute tut und insbesondere dann, wenn sich auch technisch ein bisschen mehr tut. Also einfaches Beispiel, der Quantencomputer. Wenn der kommt, dann ist all das, was wir als Verschlüsselung kennen heutzutage, eigentlich ja für die Katz. Denn die können so schnell solche Sachen rechnen und damit auch brechen, dass die ganze Verschlüsselung hinfällig ist. Und da wollen die gerne ran und sagen, Quantencomputer, das wäre zum Beispiel so ein Feld, da hätten wir einen ganz wunderbaren Vorteil von. Entweder, weil wir die Dinger dann selber haben oder einfach auch deshalb, weil wir dann wissen, wie sie funktionieren und wie wir vielleicht dann doch Verschlüsselung machen können. So ist das erstmal vom Grundgedanken her. Aber ob das dann so funktioniert, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Und ja, du hast es gerade richtig gesagt, die wissen auch noch nicht, ob am Ende bei was rauskommt.
Was ist dein Eindruck generell auch von diesem Prinzip Trial and Error, bringt's das?
Ich kann mir vorstellen, dass das mehr bringt als das, was wir in der Vergangenheit in dem Bereich der Forschung gesehen haben dazu. Da war sehr, sehr viel, ich sag mal, sehr lang angelegt und sehr, ich sag mal, in einer Geschwindigkeit, vor allem auch dann, wenn der Bund daran beteiligt war in irgendeiner Form, da würde ich dann doch sagen, da war dann doch die Privatwirtschaft klassisch deutlich schneller. Und es ist auch so, dass das jetzt nicht ganz neu ist. Also es gibt ja in anderen Ländern, gibt es ja entsprechende Agenturen zum Beispiel oder auch banales Beispiel, die CIA gehört jetzt auch nicht unbedingt zu denen, an die man da sofort denkt. Die beteiligen sich zum Beispiel auch an solchen Forschungsfirmen, könnte man sagen, wo sie dann versuchen, eben Sachen, ja, sagen wir mal, produktreif zu bekommen, dass die am Ende funktionieren. Damit erhofft man sich einen technologischen Vorsprung, um am Ende dann ja in der klassischen Sicherheitswelt einen Vorsprung zu haben, den man dann auch gegebenenfalls ausnutzen kann.
Deutschland soll besser vorbereitet sein auf Cyberangriffe und deshalb gibt es jetzt die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit, vorgestellt heute von unserer Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und vom Innenminister Horst Seehofer. Falk Steinhaus, unserem Hauptstadtstudio, war bei dieser Präsentation mit dabei.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.